Liebe Freundinnen und Freunde, es freut mich, euch wieder zu unserem Shiur begrüßen zu dürfen. Wir haben diese Woche Parshat Naso. In Parshat Naso, auf den ersten Blick könnte man sagen, naja, ganz viel über Zählen. Ist Zählen überhaupt interessant? Ich habe ein Geheimnis, ja. Aber das Problem ist, dass wir mit dem Zählen schon letzte Woche angefangen haben. Ist es noch immer interessant, weiter über Zählen zu sprechen? Naja, das werden wir mal sehen. Und die andere Hälfte der Parascha wiederholt sich 12 Mal. Also das sieht so aus. Es gibt ein Potenzial. Es ist die längste Parascha im Chumash. Und wenn man so nicht sehr viel nachdenken möchte, dann könnte man sich vorstellen, dass es nicht so viel Interessantes gibt. Aber in Wirklichkeit werden wir sehen, dass es ganz interessanten Dingen auch in dieser Parasha gibt. Jedes Wort der Tora ist bedeutend und überall können wir Vertiefungen finden. Also, ohne länger zu warten, schlage ich vor, dass wir jetzt zu Maral umsteigen. Erstens teile ich meinen Bildschirm. So, die Levim wurden gezählt. Die gezählte Levim bekamen dann Aufträge, was jeder der drei großen Levim-Familien als Verantwortung hat. Und dann heißt es hier im vierten Kapitel, 16. Vers, es heißt so, Ufkudat Elazar ben Aharon HaKohen, die Verantwortung Elazars, Sohn Aarons, Herr Priester, Shemen Amaor, das Öl für den Leuchter, Uktoret Hasamim und das Weihrauch, Minchatatamid und das tägliche Opfer, Veshemen Amishcha und das Salböl, Pekudat Kol Amishkan Asherbo, Bakodesh die Verantwortung für den Mischkan und alles, was drin ist, vom Geheiligten und dessen Gegenstände. Das kommt nach einigen Verse, die was anderes hier hatten. Da muss ich, es sind viele Psukim, ich muss das sehr schnell überfliegen, weil sonst sind da ein bisschen zu lange. Es ist so. Sod Avodat Bnei Kehat, das ist das Werk der Familie Kehat, Boel, Moed, Moel Moed, ja, alle drei Familien hatten dort Aufgaben. Was ist die Aufgabe von Kehat? Kodesh HaKodashim, das Allerheiligste. Was geschieht dann mit dem Allerheiligsten? Es gehört dazu auch der Arona Kodesh, ja, der Arona Kodesh, der im Allerheiligtum war. Dazu heißt es, Aaron mit seinen Söhnen werden kommen, bin Zohar Machane, als das Lager reißt, wo Ridu et Parochet HaMassah. Sie werden den Vorhang, der zwischen dem Heiligtum und dem Allerheiligtum trennt, herabmontieren. Vechisuvai et Aaron Aidut, damit werden sie die Bundeslade verdecken. Wenn hat nur Alaf Kesui Otachasch, darüber kommt eine Decke aus Tachasch, Fell. Was Tachasch ist ein faszinierendes Thema, werden wir heute nicht besprechen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber es kann so ein mythisches Tier sein, das nur einmal existiert hat, oder ein Gepard, oder eine Giraffe, oder ein Narwal, oder noch andere Möglichkeiten. Faszinierendes Schio, okay. Milmala, darüber wird man ausbreiten ein Kleid, das völlig aus blauer Wolle gemacht ist, minimaler darüber. Vesamu vadav, sie sorgen, dass die Stangen am richtigen Ort sind. Und dann beschäftigen sie sich mit dem Tisch und alle seine Gegenstände. Und auch darüber werden sie ein Tuch ausbreiten, diesmal aus karmesinrote Wolle. Und sie werden ein blaues Kleid nehmen, um damit die Menorah zu verdecken mit alles, was dazu gehört. Und immer wieder geht es in einem Ortachasch, in so einem Tachaschfell. Und das wird aufgehängt oder irgendwie gehalten. Und es gibt auch den goldenen Altar. Darüber kommt auch eine, wie heißt das, himmelsblaue Decke. Und sie werden alle Dienstgefäße nehmen und das auch in eine blaue Decke tun. und das in einem in eine Tachaschfell. Und sie werden das, den Altar, den äußeren Altar reinigen und das mit einer Purpurwolledecke verdecken. Und alles, was dazu gehört, wird darin sein. Und auch da wird es mit einem Tachaschfell verdeckt. Und jetzt kommen wir zu unserem Punkt. Nachdem es Aaron und seine Kinder fertig sein werden mit dem Verdecken des Kodesh, der heiligen Dingen und der heiligen Gegenständen, als das Lager reist, dann kommen die Leute von Kehat, Laset, um all diese Dinge zu tragen, dass sie nicht die heiligen Gegenstände berühren und sterben. Ja? Dann heißt es in der zweiten Hälfte des Verses oben, Eile Masavne Kehat, das ist, was die Kinder von Kehat, also die Familie von Kehat getragen hat im Oel Moed, im Stiftshut. Und dazu heißt es, dass Elazar ben Aaron HaKohen, er hat eine besondere Verantwortung. Jetzt versuchen wir, das zu verstehen. Das wollen wir jetzt sehen und ich schaue mal in Rashi. Was sagt Rashi? Ufkudat Elazar, was heißt das, die Verantwortung von Elazar? Dann heißt es in Rashi, Shehu memune alem laset otam. Shemen uktoret v'shemen mishcha. Man musste nicht nur das Stiftzelt und die Gegenstände tragen, sondern es gab eine Menge zusätzlichen Dinge, die auch während der Reise getragen werden mussten. Das Öl, das Salböl, das Öl für den Leuchter, für die Menorah, das Weihrauch, also die Gewürze für den Weihrauch. Und Minchat HaTamid, was ist Minchat HaTamid? Sagt Rashi, erstens, Elazar hatte die Verantwortung um all diese Gegenstände, die eigentlich Nutzgegenstände sind. Das sind Dinge, die aufgenutzt werden. Die gehören nicht zu was bei den Levim eingeteilt wurde. Das ist die Verantwortung von Elazar. Dazu sagt noch Rashi, was ist Minchat HaTamid, das tägliche Opfer? Alav Mutal, er hat die Verantwortung, Letzavot zu befehlen. Ule Zarez, und wie heißt das, zu anzuspornen. Ule Akriv Bet Hanyatan, wie bald man geruht hat, um wieder zu opfern. Selbstverständlich, wenn man inmitten reisen ist, ist es nicht besonders möglich, um die Opfer zu bringen. Ich werde noch mal sagen, ohne Tempel gibt es keine Pflicht, Opfer zu bringen. Wenn der Mishkan in zerlegt war, gab es keine Pflicht, um die Korbanot zu bringen. Es gab eine Pflicht, den Mishkan aufzustellen und dann die Korbanot zu bringen. Und wenn man aber einen Befehl Gottes hatte zu reisen, dann hat man gereist. Aber wie weit man angekommen ist, war es wichtig, um auch an den Tempeldienst zu denken, um keine Zeit zu verlieren. Elazar ben Aaron hat eben diese Verantwortung bezüglich der täglichen Opfer. Dann heißt es im Vers weiter, ich zeige das hier, man spricht von Pkudat Elazar ben Aaron HaKohen und dann heißt es Pkudat Kol HaMishkan. Die Verantwortung von Elazar und die Verantwortung des ganzen Mishkans. Was meinen wir mit zweimal Pkudat, sagt Rashi hier, Pudat Kol HaMishkan v'od haya memune al masav nekat. Außer, dass Elazar die Pflicht hatte, um dafür zu sorgen, dass die Öle transportiert werden, dass die täglichen Opfer nicht vergessen werden, dass, was war es noch, dass die Gewürze mitgenommen werden, war auch der Anführer für die Kehat-Familie. Ja? Oder ja, Mumunel Masab Nekat, er war auch der Anführer, der die Verantwortung auf Bnei Kehat hatten, dass sie tragen, was sie tragen mussten. Was für eine Verantwortung ist das? Letzavot ish al avodato, jeden zu weisen, die Weisungen zu erteilen, wer welches Werk durchzuführen hat. Ja? Sagt Rashi weiter. Auf der letztes Wort der vierten Zeile, aval masab neger shonum rari,
was die Kinder von Gershon und die Kinder von Merari getan haben, also jene zwei Leviterfamilien, das ist nicht mit Kodesh HaKodashim. Das ist nicht vom Allerheiligtum, ja. Die haben Dinge getan, die heilig sind, aber ein bisschen geringer. Die waren nicht unter dem Kommando von Elazar, sondern unter dem Kommando seines Bruders Itamar, wie es in Parshat Maso heißt. Das ist, was Rashi hier lehrt. Kleine Nebenbemerkung, was heißt das, wie es in Parshat Maso heißt? Wir sehen den Parshat Maso. Rashi hier meint nicht die wöchentliche Parasha, die Naso hat, heißt, sondern ein Abschnitt, der mit Naso anfängt. Ja? Weil es gibt verschiedene solche Abschnitte. Gut. Jetzt, dass wir Rashi gesehen haben, sind wir bereit, um zu sehen, was der Maharal hier zu sagen hat. Hier ist die Sache. Rashi basierte sich, das kann ich zeigen hier, auf was basiert Rashi? Interessant ist die Quelle hier. Talmud Yerushalmi. Rashi hatte verschiedene Quellen, die er genutzt hat. Rashi liebte insbesondere vom Midrash Tanchuma zu zitieren. Rashi hat sehr viel vom babylonischen Talmud zitiert. Aber Rashi hat auch andere Quellen zitiert. Und hier zitiert er außergewöhnlicherweise vom Jerusalemer Talmud, vom Talmud Jerusalem. Und hier sehen wir von Maral eine interessante Bemerkung. Sagt er so: Die Aufträge, die Aufgaben von Elazar und Itamar, die waren nicht ganz gleich. En kol advarim aniskarim kan, shaya Elazar v'Itamar muneh alav, shavim. Nicht alle Dinge, die erwähnt werden, sind shavim, sind gleich. Wieso? Weil, das heißt, die Verantwortungen auch von einer Person, von Elazar alleine, sind nicht alle Verantwortungen gleich. Warum? Wieso? Sherashemen vaktoret hayemumune alav laset uminchata tamid lo haya noseh Elazar. Was meint er hier? Meint Folgendes. Auf dem ersten Blick, ja, kann man die Verse auf verschiedene Art und Weise auslegen. Ich zeige das mal hier. Ja. Wir hatten hier die ganze Aufgaben der Kohanim, gefolgt von den Aufgaben der Kehatiter, der Leviim, der Familie Kehat, die nämlich alle heilige Gegenstände, die von den Kohanim eingepackt wurden, trugen. Und dann heißt es, und die Verantwortung von Elazar ben Aaron HaKohen ist das Öl und das Gewürz, ja, die Gewürze, und noch Öl und die Opfer, die tägliche. Und dann heißt es, Pkudat kol ha-mishkan v'chol ha-shbo b'kodesh v'chelav, das eigentlich ein hängender Vers ist. Ein Halbvers, der hängend ist. Wir haben diesen Halbvers nach Rashi erklärt. Aber wenn wir das genau lesen, dann ist es ja nicht ganz klar, was hier gemeint ist. In wörtlicher Übersetzung, das sehen wir in der englischen Übersetzung, dann heißt es, Responsibility shall rest with Elazar, son of Aaron, the priest for the lighting oil, the aromatic incense, the regular meal offering and the anointing oil. Ja? Responsibility for the whole tabernacle and for everything consecrated that is in it or its vessels. Es gibt hier einen Gedankenstrich. Dieser Gedankenstrich ist der, der mich beschäftigt. Diese Übersetzung mit einem Gedankenstrich hält genau die Struktur des Pasuks. Also widerspiegelt das sehr gut. Denn man kann ab dem Gedankenstrich auch sagen, dass das eine Zusammenfassung der letzten 30 Psukim ist. Ich weiß nicht genau, welche Zahl, ich muss das mal anschauen. Aber eine Menge von was zu allen drei Levim-Familien geschrieben ist. Es muss nicht sein, dass Pkudat kol ha-mishkan v'chol ha-sherbo eine Weiterführung vom Anfang des gleichen Verses ist. Aber das ist genau, wie Rashi es auslegt. Was völlig okay ist. Rashi sagt, dass Elazar verschiedene Verantwortungen hat. Öl für den Leuchter. Gewürz für das Weihrauch. Für den Weihrauch. Die tägliche Opfer. ja, Mehlopfer insbesondere, Minchata Tamid, das Öl, das Salböl und auch die Verantwortung für das Stiftzelt und alles, was drin ist, im Kodesh, im Heiligtum und alle Gegenstände. Das sind die verschiedenen Verantwortungen. Und Rashi basiert hier auf einem Talmud Yerushalmi, als er sagt, Elazar hat die Verantwortung für die folgenden Dinge. Ja? Und zum Teil, also wie gesagt, nimmt er von Talmud Yerushalmi, sagt er, das sind Verantwortung von Elazar. Und dann fügt er hinzu, und auch noch hat er die Verantwortung für die Anführung der Bnei Kahat. Und die Frage, die uns jetzt beschäftigt, ist die folgende. Wie selbstverständlich ist es, wie ein Midrash oder eine Aussage unserer Weisen zu interpretieren? Ist es leicht oder muss man nachdenken? Und man muss nachdenken. Und das ist genau, was der Maharal uns zeigt. Denn der Maharal sagt, das sind sehr unterschiedliche Arten Verantwortung. Drei verschiedene Arten. Es gibt eine Art, das letzte, anführen. Er hat jeden auf seine Arbeit hinweisen müssen. Du steh hier mit noch drei Levien, ihr nehmt die Bundeslade, Aruna Kodesh. Du stehst hier mit noch anderen Levien, du nimmst den Tisch. Du stehst hier mit noch anderen Levien, du nimmst den Misbeach und so weiter. Das ist eine Art Verantwortung. Die andere Art Verantwortung ist, dafür zu sorgen, dass etwas gemacht wird. Das ist, was Rashi vom Yerushalmi gebracht hat, Minchat Hatmid, diese tägliche Opfer. Auch dafür muss El-Azar daran denken, dass das ausgeführt wird. Und dann gibt es die Verantwortung bezüglich des Öls und des Gewürzes, die von El-Azar getragen wurden. Das heißt, Elazar hat selbst auch gewisse Handlungen persönlich durchgeführt. Drei verschiedene Verantwortungen. Sorry, das sind drei, das ist vier. So drei. Drei verschiedene Verantwortungen. Und schauen wir mal, wie der Maharal das dann auslegt. Die sind alle, die Dinge, die hier erwähnt sind, sagt er, sind nicht alle, drittes Wort auf der ersten Zeile, Shavim. Sie sind nicht alle gleich. Die Öle und die Gewürze, das war seine Verantwortung, sie zu tragen. Und Minchatatamid, ja, das tägliche Minchaopfer, Loayanose Elazar hat sich getragen. Wie kann man so ein Opfer tragen? Ja, das ist jetzt eine sehr interessante halachische Auseinandersetzung. Wie entsteht ein Opfer? Was meine ich mit, wie entsteht ein Opfer? Natürlich ist, wenn man ein Opfer hat, dann gibt es Vorschriften, wie dieses Opfer zu opfern. Aber, wenn wir ein Tieropfer betrachten, ja, dann ist relativ klar, jemand kommt mit einem Tier in den Tempel hinein und lässt es dort schächten. Die Kohanim übernehmen dann die verschiedenen Aufgaben, um dafür zu sorgen, dass mit dem Opfer getan wird, was getan werden muss. Das heißt, ab dem Moment, wenn man das Tier schächtet, fangen die Ritualen an, fängt die Bearbeitung des Opfers an. Eigentlich ist, was ich gerade gesagt habe, nicht 100% richtig. Um noch genauer zu sein, muss man auch an Folgendem denken. Darf ich den Betamikdash als Privatschlachthof nutzen? Nein, ich darf nicht, weil ich möchte gerne, Lamm essen. Ich habe ein Schafchen. Wo finde ich einen Schochet? Alle Schochetim sind jetzt mit Ferien verreist. Ah, im Betamikdash gibt es immer Kohanim und die Kohanim, viele davon sind in Schritta ausgebildet. Ich gehe zum Betamikdash mit meinem Tier. Kulin Ba'azara, also ungeheiligte Tiere in den Tempel hineinzubringen und dort zu schächten, ist untersagt. Es ist auch untersagt, noch strenger. um Kodesh, um geheiligte Opfer außerhalb des Beit HaMikdash zu opfern, das ist ein anderes Thema. Für uns ist wichtig, dass wir ungeheiligte Tiere nicht in den Beit HaMikdash hineinbringen. Wie kann man, was bedeutet das? Das bedeutet, vor dem, dass man ein Opfer schächtet, muss man es heiligen. Das ist beim Tier relativ einfach. Bei einem Mincha-Opfer, bei einem Mehl-Opfer, ist das ein bisschen komplexer. Warum ist es komplexer? Weil, also ich backe zwar nicht häufig Brot, aber ich bin auch nicht, ich bin es auch nicht gewohnt, um lebendige Tiere zum Schoche zu bringen, um dann meine Koteletten zu holen. Also, aber eben mir ist, ich bin unter dem Eindruck, dass man Mehl nicht schächtet. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber ich bin es nicht gewohnt, um Mehl zu schächten. Das Mehl steht einfach da. Was ist das Äquivalent des Schächtens für das Mehl? Für das Mehl? Ja? Und die Antwort ist, wenn man das Mehl in einem heiligen Gefäß hineintut, dann heiligt man es damit, ja? Nicht die ursprüngliche Heiligung, dass man es widmet, sondern es ist der Anfang des Prozesses der Verarbeitung. Ab dem Moment, wenn das Tier geschächtet oder das Mehl im Klescheret, im heiligen Gefäß getan wurde, muss man innerhalb einer gewissen Zahl Stunden alle Handlungen durchgeführt haben. Eigentlich nicht eine Zahl Stunden, sondern alles muss vor Sonnenuntergang geschehen und gegessen wird es je nach Heiligkeitsgrad entweder an jenem Tag und während der Nacht, die darauf folgt, oder auch noch am Folgetag. Und da, diese Uhr fängt mit der Schritta an zu zählen für Tiere und fängt mit dem Hineinschütten des Mehls im Dienstgefäß an. Und darum sagt Maharal korrekterweise, wenn es schon ein Mincha-Opfer ist, ja, wenn es schon ein Mincha-Opfer ist, dann spaziert man nicht damit rund. Man nimmt es auch nicht aus dem Beit HaMikdash heraus. Das heißt, es ergibt sich nicht, dass der Kohen, sei es Elazar oder ein anderer, dass jemand damit rund spaziert. Es ist einfach nicht dafür geeignet. So funktioniert es nicht. Und vor der Heiligung? Naja, vor der Heiligung ist ja eben noch nicht heilig. Dann muss man ja nicht eine besondere Person beauftragen, damit rundzulaufen. Dann kann man es einfach auf einem Kar stellen und es wird von Esel geschleppt. Deshalb sagt Maharal, wenn die Tora sagt, dass die Verantwortung für Minchat HaTamid bei Elazar ist, Minchat HaTamid lo haya nosa Elazar, Elazar hat das Mehl nicht getragen. She'eich yisaita mincha, wer kann es tragen? Sharei lo nikret mincha, es ist noch kein Opfer, ad shei mekudesh bichli sharet, bis es in einem Dienstgefäß eingetan wurde. Und einmal sein Dienstgefäß ist, ja, echisau tachakach, dann kann er es nicht mehr tragen, weil man es nicht, wie ich erwähnt habe, man darf es nicht aus dem Beit HaMikdash oder Mishkan herausnehmen. Das heißt, psul yotze, wenn es yotze ist, das geht heraus, wird es pasul, ungültig. Und weiterhin, ja, warum soll er sie vorher vorbereiten? Er kann sie ja vorbereiten, kurz bevor, dass man sie opfert, später. Und deshalb sagt er, die Verantwortung bei Mincha Tatamid ist nicht die des Tragens, sondern dafür zu sorgen, dass sie nicht ausgelassen wird. Ja? Und deshalb sagt er am Ende der zweitletzten volle Zeile des ersten Abschnittes, Pirush Umincha Tatamid Shayam Munela Krivet Hanyatan. Er hatte die Verantwortung, dafür zu sorgen, wenn sie ruhen, dass es gebracht wird. Also drei verschiedene Arten Verantwortung. Weiterhin, vor Ort, Ayam Munel Masab Nekat. Ich bin jetzt beim zweiten Versabschnitt. Rashi erklärt, dass Elazar die Verantwortung für die Anführung der Familie Kahat hatte. Und dazu sagt sagt Maral, dass Pekudat Kol HaMishkan bezieht sich nicht, das ist keine... Es ist keine Umschreibung der Dinge, die Elazar zu tragen hatte. Das Öl, die Gewürze, also die Öle, die Gewürze, Minchat HaTamid, das ist nicht Pekudat Kol HaMishkan. Das ist nicht die Verantwortung vom gesamten Stiftzelt. Denn im Stiftzelt gab es noch viel anderes. Die Altäre, die Menorah, der Aaron, all diese, die waren Bestandteile von Kol HaMishkan. Sagte deshalb, Ela Achi Pirusho, die Bedeutung davon ist, was Rashi sagt. Und Ayamum, das auch diese Verantwortung hat. Super interessant, was Maharal hier gemacht hat. Er zeigt uns zwei Dinge. Eine Sache ist, dass auch wenn wir schon eine Quelle haben, die wir von unseren Weisen zitieren, die einen Vers erläutern, dass wir das interpretieren müssen. Man muss es genau lesen. Wenn wir das genau lesen, dann merken wir, dass die verschiedenen Bestandteile, was sich aus dieser Erklärung ergibt, dass die verschiedenen Bestandteile im Vers nicht gleich sind. Sind nicht alle gleiche Sorten Verantwortung, sind unterschiedliche Arten Verantwortung. Zweitens ist interessant, Rashi sagt uns etwas ziemlich ohne Quelle, ja, sagt er, Wo'odayam Munel al Masabne Kahat, Elazar war auch beauftragt bezüglich der, des Tragens von den Benekahat, jeden zu befehlen, was er zu tun hat. Das ist an sich eine fast unschuldige Erklärung. Ich meine, Rashi interpretiert natürlich einen etwas unschlüssigen Halbvers und macht ihn schlüssig. Aber an sich sieht man noch nicht gewaltig viel. Aber Maharal sieht zwischen den Zeilen, dass Rashi uns viel mehr gesagt hat. Rashi sagt uns hier, erklärt nicht nur den Vers, ja, sondern es erklärt Einzelheiten im Vers. Woher entnimmt Rashi diese Idee, dass Pekudat Kol HaMishkan bedeutet, Pekudat Kol HaMishkan hier, dass das bedeutet, dass Elazar, der Anführer, der Bnei Kahat war. Wo steht das hier? Steht hier nicht. Sagt Maharal, steht doch. Wieso steht es doch? Weil Kol HaMishkan nicht lediglich das Tragen der Öle und der Gewürze sein kann. Es muss viel mehr sein. Es heißt Kol HaMishkan. Und damit liest Maharal sowohl Rashi als auch die Torah sehr, sehr andächtig. Und es ist natürlich eine gute Sache, dass auch wir andächtige Leser sind, werden, fortdauern, andächtigere Leser werden. So. Ich gestehe, dass der heutige Schuh sehr technisch war. Sehr technisch im Sinne, dass wir, ich meine, ich habe jetzt, es ist nicht so eine große moralische Idee, die daraus kommt, oder eine inspirierende Idee, die brauchen wir auch im Leben. Aber wir müssen nicht vergessen, dass eine der Besonderheiten im Judentum ist, dass unser Judentum nicht nur aus Wolken besteht. Es ist nicht nur im Himmel. Unser Judentum ist mit den Realia der Welt verbunden. Und das heißt, dass wenn wir Psukim haben, die sich damit auseinandersetzen, wie die Leviim die Gegenstände getragen haben, wie die Kohanim diese vorher eingepackt haben. Und jeder, der schon mal umgezogen ist, weiß, wie sorgfältig man Dinge einpacken muss, wenn man will, dass sie in einem Stück ankommen. Auch das ist ein Teil der Realia. Der Mishkan ist nicht nur eine Geschichte. Der Mishkan ist nicht nur eine Idee. Der Mishkan war ein Gebäude, das getragen wurde, und es gab viele praktische Aspekte, wie man damit umgeht. Und vielleicht ist es auch so, dass wenn wir uns mit solchen Dingen auseinandersetzen, wenn wir uns überlegen, wie man jene Teile der Torah erfüllte, als die Möglichkeit dazu bestand, dass uns auch bewusst wird, für die Mitzvot, die wir bis zum heutigen Tag haben, die wir auch heute erfüllen können, dass auch da wir diese praktische Seite, wie mache ich das, wie sorge ich, dass das nicht nur Lernen, sondern auch Macht ist, dass das im Mittelpunkt steht. Zudem möchte ich auch erwähnen, dass unsere Weisen gelehrt haben, und das wurde von den Kommentatoren über die Generationen sehr stark aufgegriffen. Es gibt einen Vers in der Prophezeiung von Jesaja: Unshalma parim sefatenu, unsere Lippen ergänzen, ersetzen, bezahlen eigentlich die Bullen. Wir haben heute keine Möglichkeit, um Opfer zu bringen. Wir haben Möglichkeit, Opfer zu machen. Nicht Tieropfer, nicht Mehlopfer, aber Opfer von unserer Zeit, von unserer Aufmerksamkeit, von unserer Konzentration, von unserer Hilfsbereitschaft. Ja, also Dinge, die wir tun können, um Gott zu dienen und um anderen zu stützen. Und aber die Opfer können wir ja nicht bringen. Und wenn wir aber davon sprechen, und Shalma Parim Satenu, wenn wir das besprechen, dann wird es uns angerechnet, als ob wir daran auch beteiligt waren. Wenn wir erleben, wie der Mashiach kommt und wie wieder viele dieser Mitzvot für uns echt greifbar werden. Amen.